Herzlich willkommen bei den Filmfellers.
3 Jahrzehnte vor der Glotze. Präsentiert von Raid Shadow Laden. Nee. Haben wir einen Sponsor? Ich wollte mal einen Sponsor haben. Wir können es ja einfach mal
dann
machen.
Dann besorg mal einen. Mach mal Akquise.
Wir können doch einfach was sagen und am Ende einfach eine Rechnung schicken. Funktioniert das nicht so?
Leider nein. Ja. Im Endeffekt könnten wir halt auch die ganzen Biermarken, die wir hier schon beworben haben, einfach mal eine Rechnung schicken. Das wäre doch eine Möglichkeit.
Ja, außer Reha dann am Ende.
Wie ihr es hört, hört ihr nur Alex und mich. Dennis hat heute keine Zeit. Aber das soll euch nicht weiter stören, denn auch Alex und ich sind genauso gut wie 3 von uns. Das hat irgendwie von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht, aber das ist
scheißegal. Doch, hat Sinn gemacht, wenn du sagen wolltest, Dennis ist überflüssig. Dennis, wenn du anpackst, ist es so, als würde einer loslassen. So ungefähr, das hat er gesagt.
Dann kann ich vielleicht nochmal ganz kurz, wenn wir jetzt hier sind, Dennis meinte nämlich zu mir, ich sollte das nochmal erwähnen, dass wir ja unser Erfolgserlebnis hatten, Dennis und ich. Du warst ja leider nicht hier in der Region, du warst in Bayern.
Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich hab's nur erfahren, weil mir jemand ein Bild geschickt hat. Und das war keiner von euch beiden.
Ja, von unserem Instagram-Account, den du einfach selber hättest folgen können.
Ja, stimmt. Ich erfahr's aus Nachrichten.
Ja, wir haben hier beim Astor in Braunschweig beim Filmquiz mitgemacht und wurden Zweiter von 52, was vor allen Dingen dahingehend beachtlich ist, weil die meisten Gruppen waren so bestehend aus 4, 5 oder 6 Leuten. Und wir waren nur zu zweit.
Naja, ich war ja irgendwie doch da, ne? Also wenn man das Foto anguckt. Bloß erheblich.
Ja, stimmt. Der eine vom Siegerteam, der sah ja sehr ähnlich. Vielleicht warst du es ja, da gehörtest du sogar zu den Siegern und nicht nur zum Zweitplatz.
Ja, ich habe schnell mal 80 Kilo abgenommen. Der war nämlich sehr, sehr dürr. Aber sonst?
So, aber bevor wir zum heutigen Hauptthema kommen, was ich jetzt zwar noch nicht verrate, aber was ihr ja ohnehin schon wisst, wenn ihr den Titel der Folge gelesen habt, kann ich dich ja trotzdem zuerst fragen, was hast du zuletzt so gesehen, Alex?
Danke, Yoko. Ich würde erstmal anfangen mit Yoko Ono. Achso,
was du trinkst.
Genau, weil ich Whisky-Cola trinke.
Ah, ein spezieller Whisky?
Und also ich kipp da keinen richtig guten Scotch in die Cola. Das ist einfach nur Jack Daniels, weil er im Angebot war. Nee.
Ja, ich bin leider so ein bisschen krank, deswegen bei mir ist es tatsächlich nur Tee. Also heute ist bei mir richtig langweilig.
Ja, dann mache ich mal weiter mit zuletzt gesehen.
Ja, genau, hau mal raus. Jetzt gehen wir mal richtig ins Einfache.
Also zwei Sachen. Das eine habe ich euch ja geschrieben. Ich habe mir bei dieser 99-Cent-Aktion war das, glaube ich, oder ich weiß es auch nicht wo. Also ich habe mir auf jeden Fall ausgeliehen nur The Monkey, Stephen King hier.
Ja, wollte ich gerade sagen, passt ja zum heutigen, und das tut es mir leid, da muss ich mich selber korrigieren, weil ich habe bei der letzten Folge noch gesagt, es ist nicht Stephen King, doch es ist Stephen King. Da hat mich verzahnt.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, er war unterhaltsam, spaßig, aber das war es dann auch wieder. Also
ich würde sagen, das kannst du noch mal kurz zurückhalten, dann können wir nachher noch mal im Hauptthema. Und jetzt sage ich nämlich das Hauptthema, es geht um Stephen King-Verfilmungen, kurz noch drüber reden, deswegen ja. Kannst du gerne noch mal was anderes reinbringen.
Genau, und dann was anderes. Ich gucke gerade mit meiner Tochter eine Miniserie auf Netflix. Miniserien sind ja das neue Serien.
Ja, das stimmt.
Midnight Mass. Schaue ich mir gerade an.
Kennst du das? Warum sagt mir der Titel was?
Weiß ich nicht.
Warum sagt mir der Titel was?
Dachte, es wäre so ein Mystery Horror. Momentan ist es eigentlich nur Drama mit Mystery-Elementen. Aber ich bin auch erst bei der vierten Folge. Also es ist schon, langsam kommt da so ein bisschen Monsterfilm mit rein. Aber größtenteils dreht sich es halt so ein bisschen um die Geschichte da von dieser Insel und den Leuten da drauf, besser gesagt.
Das ist von Mike Flanagan, oder?
Ja, wirklich.
Der zuletzt ja auch sehr viel Stephen King verfilmt hat, wo wir wieder beim Thema des heutigen Tages sind.
Ich muss sagen, es ist bis jetzt ganz nett. Also es ist anders, als ich erwartet habe. Es ist ein bisschen, baut ziemlich schnell auf, ziemlich langsam auf und führt die ganzen Charaktere ein, ist aber dabei nicht langweilig. Weil da, es flippt irgendwie das Genre zwischendrin. Und am Anfang ist es wirklich so, ja, die brabbeln hier Familientragödie und er hat auch eine Tragödie und die haben alle irgendwie eine Tragödie. Jeder hat da so seine Probleme und das wird dann da so ein bisschen unterhalten. Und dann gibt's immer so ein, zwei Szenen, wo du mal einen Schatten siehst, der irgendwie so rumhuscht oder sowas, ne? Bis das dann ein bisschen eindeutiger wird. Jo, ist aber ganz nett.
Wo wir gerade bei Mike Flanagan sind, kennst du von ihm den Film Hush? Weil den mochte ich ja sehr.
Boah, weiß ich nicht,
Mit
nochmal.
der taubstummen Autorin, die irgendwie in so einer abgeschiedenen Hütte wohnt, und da kommt halt ein Killer und der tyrannisiert sie und sie hört halt nichts. Und das ist halt, ich fand das sehr interessant gemacht, einfach den ganzen Film. Musst du dir vielleicht mal angucken. Das ist von 2016. Ich fand den sehr, sehr guter Thriller, fand ich, war das.
Ja, muss ich mal reinschauen.
Der Killer hat auch so eine eklige Maske auf, so eine komplett irgendwie, ein bisschen so Mike Myers Maske, weil die einfach nur weiß ist, ohne irgendwas, aber irgendwie, das tut auf jeden Fall zur Stimmung des Films bei, weil sie es halt auch nicht hört. Das ist immer ganz witzig, so. Und wenn sie halt immer so klingeln und sowas, dann leuchtet halt immer alles, aber ja, hören tut sie halt nichts. Die fand ich gut. Was ich zuletzt gesehen habe, ist auch eher, geht auch mehr so ins, na, Horror würde ich nicht sagen, Body Horror vielleicht ein bisschen. Ich habe mir nämlich, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, so zweite Jahreshälfte ist bei mir immer so ein bisschen Filme gucken, die so vielleicht für meine Jahresliste ein bisschen relevant sind. Und ich habe von vielen, gerade so aus dem Kritikerbereich, viele gehört, die mochten den, ich glaube, von Schweden kommt der ursprünglich, schwedischen, ja, ich, wie gesagt, ich Body Horror vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, was sonst anders beschrieben soll. Die Ugly Stepsister ist im Endeffekt ein bisschen Cinderella, aber aus der Sicht der Stiefschwester, nicht aus Cinderellas Sicht. Und die Stiefschwester ist auch nicht per se böse, sie ist halt vor allen Dingen super unsicher in ihrem Aussehen und macht dann gefühlt so ganz viele Schönheits-OPs. Ich mache jetzt hier in Anführungsstriche so mit meinen Fingern, weil diese Schönheits-OPs sind halt so, wie man sie da halt damals dann gemacht hätte, in der alten Zeit, sage ich mal. Schön mit Meißel die Nase zertrümmern, damit man sie dann richten kann und solche Sachen. Und das wird halt auch alles schön gezeigt. Das ist halt, das sind so diese Horrorelemente, Body-Horror-Elemente bei den Filmen. Und dann werden sie auch an die Augen da irgendwie sowas, die Augen irgendwie so aufmachen und sowas, mit so einem mit so Faden und sowas. Das ist ganz, ganz eklig. Und ich muss halt leider sagen, ich fand den gut, den kann man sich gut angucken. Der hat ein paar wirklich eklige Szenen. Der wird hinten raus auch so ein bisschen, also man merkt schon so, The Substance hat da auch wieder so eine Tür aufgemacht, weil der auch so ein bisschen in diese Riege schlägt. Ja, aber, und das muss ich ja wirklich sagen, ich finde ihn nicht ganz so gut, wie er teilweise wegkam. Der hat mich nicht komplett so wirklich mitgerissen. Und er hat so eine Sexszene in der Mitte, die fand ich komplett out of place. Mit so, weiß nicht, erstmal so ein Close-up auf ihren Untergrund, sage ich jetzt mal. Und dann so ein Close-up auf den Penis. Aber du siehst halt eindeutig, dass das so ein Gummipenis ist.
Penis?
Und das Penis,
Kannst du
ja.
bitte nochmal Penis sagen?
Penis. Und ich weiß nicht, also diese Sexy, die war komplett out of place, die fand ich hat dann gar nicht reingepasst, richtig. Und auch generell hatte der Film da einfach so manchmal so Momente, wo ich dachte so, ja, der verliert mich jetzt ein bisschen, bis dann wieder mal sowas kam, wo ich dann dachte so, okay, das ist jetzt schon sehr hart. Ist für mir keine uneingeschränkte Empfehlung, weil, wie gesagt, es gab schon Filme, die haben mich mehr begeistert, zum Beispiel The Substance. Aber so für diese Art Film, so ein bisschen Cinderella aus einer anderen Sicht und sowas, das war schon ganz interessant. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Gibt's aber derzeit noch nicht in irgendeinem Abo, ist zum Leihen bei Amazon auf jeden Fall. Aber dann, wenn wir heute eh schon so ein bisschen so bei ekligen Themen und horrormäßigen Themen waren, das ist nämlich auch der Grund, warum wir hier sind. Wir reden über Stephen King. Und ich kam auf das Thema, weil ich vor 2 Wochen mit Montana Person im Kino war und wir haben uns der Todesmarsch angeguckt. Und dann dachte ich mir so, wir könnten ja einfach mal generell über Verfilmungen vom Autor Stephen King sprechen. Und das sind ja größtenteils, wie wir wissen, Horror. Aber er hat ja halt auch noch andere Filme. Vor allen Dingen die erfolgreichsten von ihm sind ja meistens gar nicht so die Horrorfilme tatsächlich. Und Ursprungsplan war wieder so, wir machen eine ganz normale Folge, wie ihr es von uns kennt. Jeder bringt 3 Filme mit. Und dann reden wir darüber. Aber jetzt dachte ich mir so einfach heute, sonst hatte ich dann Alex noch geschrieben, so, weißt du was, lass uns doch einfach mal so ein bisschen so, ich habe jetzt hier die Letterboxd-Seite auf mit seinen Filmen nach Popularität sortiert, tatsächlich. Also wahrscheinlich dann, die richtet sich danach, wie viele Leute die Filme auf Letterboxd halt bewertet haben. Und da sind einige, ich sag mal so ein bisschen Recency-Bias-Filme, also so, ich glaube, neuere Filme werden da halt häufiger auch bewertet, weil halt Letterboxd halt auch erst, was weiß ich, wie viele Jahre alt ist, aber wahrscheinlich eher so die Filme, die in den Jahren rausgelesen sind, halt weiter oben, als sie wahrscheinlich so gesehen wurden. Aber es ist nicht so wild. Denn ganz vorne, der populärste Film von Stephen King auf Letterboxd ist tatsächlich nicht die Nummer 1 der IMDb. Es ist der Film, habe ich euch schon mal gesagt, der groß auf meiner Wade zu sehen ist. Es ist nämlich The Shining, ist dann wohl der populärste Film von Stephen King. Und ich weiß es gar nicht mehr. Gehörtest du zu dem Lager, der The Shining gar nicht so gut fand?
Ja,
Ja, genau.
ja.
Dann, bevor ich vielleicht anfange, kannst du ja mal den Anfang machen.
Es ist vielleicht, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich die richtige Person bin, mit der du Stephen King-Filme durchgehen solltest. Aber ich glaube, ich bin sogar die richtige Person, weil ich seine Filme allgemein nicht so gut finde. Ich finde auch seine Bücher nicht so gut. Also ich finde Stephen King allgemein nicht so gut.
Ja, das ist doch ein perfekt Gegensatz. Ich bin ja so ein Teenage-King-Fan immer gewesen.
Genau. Es gibt durchaus gute Filme. Es gibt auch gut durch Stories. Aber ich muss sagen, selbst wenn es ein super Film ist, der mir gefällt, habe ich immer so einen kleinen Kritikpunkt an der Story, weil es, also ich will hier keinem was absprechen, dass er gut ist oder so, ne? Also bei weib nicht. Aber mich catcht er nicht, weil er mich nicht irgendwie anspricht an seinen Stil.
Wobei The Shining ist ja genau, war ja immer sein Problem, dass, obwohl für viele Shining ja so ein super Film ist, von Stanley Kubrick, Stephen King selber mochte den ja nie, weil er ihm zu viele Sachen vom Buch geändert hat.
Ja, Stanley Kubrick. Deswegen ist auch Shining so ein Ding. Also ich habe den Kubrick Shining gesehen und ich habe diesen, ich glaube, da gab es auch so einen Fernsehfilm-Dreiteiler.
90ern, ja, hat das einen Dreiteiler den gemacht. Und den hat Stephen King dann selber so supervised. Den hast du auch, den habe ich auch gesehen. Ja. Aber es ist so lange her, ich erinnere mich an
kaum noch was. Wenig. Ich weiß, dass der Junge noch nerviger war als im Kubrick Shining. Da war der noch irgendwie ein
bisschen. Ja, und ich weiß, dass da, die haben, das hatte Shining, das hatte Kubrick rausgelassen aus seinem Shining, dann in der 90er war das drin. Es gab ja im Buch auch diese Figuren vor dem Hotel, die sich dann sogar so bewegen, so eigentlich Statuen und sowas, ja. Die hat Kubrick eigentlich rausgelassen und die waren in dieser 90er-Verfilmung drin, das ist witzigerweise das Einzige, woran ich mich erinnere, und die sahen in dieser 90er-TV-Verfilmung halt, wo CGI noch wirklich überhaupt keine große Rolle, es sah so scheiße aus in dieser 90er-TV-Verfilmung.
Ja, und dazu noch Fernsehproduktion damals, also heute ist das ja noch ein Riesenunterschied zu heute Fernsehproduktion, ne? Also damals war
genau, das muss man halt wirklich auch dazu sagen, vor allem gerade was Special Effects angeht.
Ja, ich muss sagen, wenn mich einer nach meiner Top-Liste von Stephen King-Filmen fragt, die es wirklich gibt, wo ich wirklich sage, okay, die sind gut, spielen bei mir aber nicht so drauf, dass ich sagen würde, ich würde es mir aufs Bein tätowieren, wäre Shining nicht dabei.
Tatsächlich ist Shining, also mein riesen Shining-Tattoo auf dem Bein ist ja wirklich auch so, klar, ich mag Shining auch, wobei ich jetzt sogar sagen muss, es gibt sogar King-Filme, die ich mehr mag, aber der Shining-Tattoo, das ist halt auch ein bisschen so stellvertretend, so für meine große Liebe, Vorliebe für Stephen King, als ich so Jugendlicher war und so. Und bei The Shining, ich muss halt sagen, ich mag den, ich finde den super, ich weiß, und lieb den ja sogar richtig, sogar noch ein bisschen mehr als ich eigentlich, auch wenn ich das Tattoo habe. Ich mag den auch, ich gucke den auch ganz gerne, ich finde halt auch aus heutiger Sicht, das Pacing ist schon langsam, das muss man ja auch wirklich sagen. Und eine Sache, die mir, als ich Kind war, nicht ganz so krass negativ aufgefallen ist, aber heutzutage denke ich mir das so, und ich meine, das ist ja wirklich eine Meinung, die vertreten ja viele bei dem Film Shining, du siehst sie da hinfahren, die Familie. Und du guckst dir Jack Nicholson ins Gesicht, meinetwegen auch schon mal im Vorstellungsgespräch. Der ist doch schon von Anfang an des Films verrückt. Der ist ja nie wirklich richtig sane. Der hat ja von Anfang an schon dieses Verrückte in seinem Gesicht. Da ist der Downfall eigentlich gar nicht so krass, wie er eigentlich sein müsste.
Ich möchte jetzt hier keinen beleidigen, aber weißt du, an wem mich der immer erinnert hat? Auch sein Outfit sagen, und alles, und als ich das gesehen habe?
An wen?
Chris. Das ist absolut krass. Wenn du guckst dir in die Augen, zur Information, das war mein bester Kumpel von früher noch aus der seit der Schulzeit, ne? Bis heute noch Kontakt. Aber jedes Mal, wenn ich ihn angucke, denke ich mir, das ist er. Wirklich.
Aber dann können wir einfach ein bisschen mehr, damit wir ein bisschen mehr schaffen, damit wir heute auch noch auf die richtig schlechten TV-Filme und sowas noch ein bisschen zu sprechen kommen können. Können wir ja mal Film kommen, der damals 94 rauskam, gefloppt ist, weil er im Kino zeitgleich lief. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Mit halt Filmen wie Forrest Gump, Pulp Fiction und Der König der Löwen. Und das war nämlich Die Verurteilten, The Shawshank Redemption. Mittlerweile seit ewigen Zeiten bei IMDb in der Topliste auf Platz 1.
Ja.
Und ich sag dir immer dazu, ich sag, glaube halt nicht per se, glaube ich halt, dass wirklich wenige Menschen sagen würden, dass Die Verurteilten wirklich der beste Film aller Zeiten ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Die Verurteilten ist so ein Film einfach, auf den können sich alle einigen. Es gibt halt kaum jemanden, der findet den wirklich schlecht oder nicht gut oder sowas, und alle finden den irgendwie gut. Und das ist halt der Grund, warum der halt in diesen Listen immer so weit vorne ist.
Der war auch bei
uns. Und ich muss halt sagen, als Jugend.
Bei uns war
der super.
Ja, bei uns in der IMDb, hier beim Ranking, hab ich den auch immer mit weitaus vorgepusht, weil der wirklich auch. Wie gesagt, mein Problem mit King ist nicht, dass ich alle seine Filme scheiße finde. Der hat auch wirklich gute dazwischen drin, ne? Aber bei jedem Film finde ich eine Schwäche. Und die Verurteilten finde ich aber, ist, wie du sagst, ein Film, wo sich alle drauf einigen können, bis auf Dennis und
Wir. Das hatten wir ja beim Quiz, ja. Bei dem Ranking-Ding. Aber ja, wo es mir immer noch leid tut, ja, da gibt es immer noch keinen zweiten Teil. Vielleicht gibt es da irgendwann noch mal eine Lösung, ich weiß es noch nicht.
Herr der Ringe hat gewonnen, mehr muss man nicht sagen.
Okay, ja, lassen wir es so. Nee, nochmal zu den Verurteilten. Ja. Also ich glaube, wir springen hier heute so durch die Filme, wir müssen jetzt hier nicht jeden Film wirklich zusammenfassen. Jo. Wenn ihr Interesse habt an den Stories der einzelnen Filme, dann guckt sie einfach mal kurz nach auf den eingängigen Filmseiten. Es tut uns leid. Heute haben wir mal nicht diesen Anspruch, dass wir auch mal ganz kurz die Story wiedergeben. Vielleicht tun wir es bei dem einen oder anderen Film, wo wir ein bisschen mehr darauf eingehen. Aber jetzt in diesem Fall mal nicht. Aber es ist halt ein Gefängnisfilm und es ist halt, The Shining war ja noch ein bisschen Horror. Die Verurteilten ist halt gar nicht Horror. Das ist es halt auch so. Und das finde ich, das merkt man hier auch in den nächsten Filmen, gerade so, die auf den nächsten Plätzen auch kommen, so. Vieles davon, gerade von den beliebtesten Filmen, ist nicht Horror. Und das finde ich immer so witzig, weil ja King so dieser große Horrorautor ist. Deswegen finde ich einfach so witzig, dass seine besten Verfilmungen immer die sind, die nicht unbedingt aus dem Horrorfach sind. Und die Verurteilten, und man muss halt auch sagen, und ich, was ja auch witzig ist, ich finde halt auch die Verurteilten, ja, King hat Figuren, hat vor allem Bösewichte erschaffen, er hat halt Pennywise den Clown erschaffen, er hat halt Jack aus The Shining erschaffen, er hat halt auch solche, oder das meinetwegen auch den Nebel in der Nebel oder das Auto in Christine, er hat halt eingängige Bösewichter schaffen. Und trotzdem muss ich sagen, der Gefängnisdirektor in Die Verurteilten, der kein Horrorfilm ist, der spielt da schon oben mit. Weil das einfach so, von dem, der ist es halt nicht mal so, dass das so richtig zeigt, was für ein Arsch er ist. Aber so durch die ganzen Sachen, die dann immer so kommen, so, es ist einfach ein richtig mieser W-Punkt ist. Aber wirklich.
Ja.
Und auch natürlich der Ober, ich weiß jetzt nicht, Förtner wollte ich gerade sagen, das ist natürlich falsch. Ich meine natürlich der Ober.
Da gibt es doch die Szene, wo sie dann entdecken, dass der das Loch in der Wand ist. Und da gucken doch beide durch dieses Loch durch, ne? Der Gefängnisdirektor und der Aufseher da.
Genau,
der
den meinte ich. Ne? Genau, Chefaufseher, ja. Genau.
Das ist wirklich.
Das ist halt einfach, ja, das ist Filmgeschichte. Das ist halt einfach geil. Und das ist halt, dieser damals im Kino ist er gefloppt. Der hat halt erst im Nachgang so seine Legacy aufgebaut. Aber er hat halt auch, also wie gesagt, 94, krasses Film, ja, was da alles ins Kino kam, ist wirklich unfassbar. Und dann kommen wir jetzt zu einem Film, und ich würde sagen, jetzt können wir, glaube ich, mal alle drei zusammenpacken. 2017, und das war, ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar noch bis heute, der kommerziell erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten, kam halt die Neuverfilmung von Stephen Kings S ins Kino. Und das war ja erstaunlich, das war ja plötzlich ein riesen Mainstream-Phänomen, das muss man ja wirklich so sagen. Pennywise war plötzlich überall. Ich meine, wir alle, wir sind aufgewachsen. Ich meine, das ist ja so. Es gab ja schon, wann kam dieser Fernsehfilm? 1990 kam der raus mit Tim Curry als Pennywise. Wenn du dir den heute nochmal anguckst, das ist eigentlich ganz billiger TV-Trash. Aber als wir jung waren, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hattest, der hatte einen Ruf bei uns Kindern, Jugendlichen, der galt als einer der krassen Filme irgendwie. Ich weiß gar nicht, woher das kam.
Ich glaube, ich habe schon
wahrscheinlich einfach wegen diesem.
Ja, ich habe schon mal gesagt, aber ich habe diesen Fernsehfilm nie komplett gesehen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin abends runtergekommen, habe mit meinem Eltern noch Fernsehen geguckt und ich glaube, ich habe mit meinem Vater immer Akte X geguckt oder irgendwas in der Grundschule. Akte X ist ja auch teilweise ein paar Folgen dabei, das sollte mich nicht unbedingt ein Grundschulkind zeigen, aber
ja,
das hab ich alles verkraftet. Dann kam aber eine Werbung, wie eine Frau über eine Straße geht, mit einer Tüte einkaufen in der Hand, also vom Einkaufen, dann eine Hand aus dem Gulli kommt, den Fuß festhält, dieser Clown hochguckt und sagt man nicht Hallo, wenn man wieder da ist? Und ich weiß nicht mal, ob die Szene wirklich so existiert, aber so ist sie in meinem Kopf. Bis heute. Und deswegen konnte ich mir, also ich habe die Neuverfilmung geguckt. Das löst kein Trauma bei mir aus. Aber immer, wenn ich diesen richtig bescheuerten Pennywise sehe, wie hieß er nochmal, der Schauspieler? Das ist super geil.
Tim Curry.
Wenn ich Tim Curry in der Clownsmaske sehe, kriege ich Zustände.
Hast bestimmt auch Flashbacks bekommen dann bei Kevin Allein in New York.
Alter, das ist
Quartier spielt.
Es ist immer, selbst wenn ich Tim Curry so sehe in irgendeinem Film, dann denke ich mir immer, weiß ja nicht.
Ja, und bei mir ist halt so, also ich bin halt als Kind mit diesem Mythos, diesem It-Film dann aufgewachsen und ich hatte relativ spät gesehen und dann irgendwann war auch schon dieser Horror, den habe ich dann nicht ganz so wahrgenommen. Aber ich habe halt sehr, sehr früh das Buch gelesen. Und ich habe es, glaube ich, schon mal in einem der frühen Filmverlass-Folgen erwähnt. Das Buch S, irgendwie 1300, 1400 Seiten. Ich habe es, glaube ich, 4 oder 5 Mal gelesen. Ich liebe es. Es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich liebe es vor allen Dingen aufgrund dessen, jetzt gar nicht wegen S, wegen dem Clown, wegen den ganzen Gestalten, in die er sich verwandelt und so. Ich liebe es vor allen Dingen, weil er die Charaktere, wie er die Kinder beschreibt, wie er die Leute beschreibt, wie er die Beziehung untereinander beschreibt und wie er einfach so das beschreibt, wie die Kinder sind in Derry, in der Stadt, was sie dann so machen und sowas. Das macht King so fantastisch und deswegen mochte ich die 2017er Verfilmung, weil ich finde, das hat diese 2017er Verfilmung richtig gut eingefangen. So wie diese Kinder da leben, wie sie Freunde werden und sowas. Ich finde, das hat hier richtig gut eingefangen. Deswegen mochte ich die Verfilmung total gerne. Leider muss ich sagen, ja, der zweite Teil konnte dann nicht mehr ganz so da mithalten, was dann der erste Teil angefangen hat. Ich fand den zweiten Teil trotzdem noch guckbar. Ich weiß, viele finden ihn ganz schlimm. Ich fand den zweiten Teil jetzt nicht ganz schlimm, aber er war halt einfach lange nicht mehr so gut wie der erste. Weil da dann auch wieder so dieses Kinderding auch ein bisschen abhandengekommen ist. Klar, die haben es immer noch so ein paar Flashback-Szenen reingebracht, aber es war dann nicht mehr ganz so wie im ersten Muschetti-S, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem... Ich fand's cool, dass es damals so ein Phänomen wurde, der Film 2017, dass der so erfolgreich war. Wie gesagt, ich glaube, halt bis heute der erfolgreichste Horrorfilm. Und ja, es ist natürlich erstmal für einige Zeit wieder was mit S-Verfilmung vorbei, was ich auch okay finde. Ich brauche da jetzt nicht alle 20 Jahre eine Neuverfilmung. Aber wahrscheinlich wird sie dann eh wieder in 20 Jahren wieder neu geben. Aber kommen wir zum nächsten Film, der es auch perfektioniert hat, vor allen Dingen für die Nicht-Horror-Fans. Nämlich genau das, was ich gerade erwähnt habe, dieses Beschreiben von den Jugendlichen und wie sie untereinander agieren und wie sie zusammen vielleicht eine Reise beginnen, eine Reise machen oder Freunde sind. Und das ist halt einfach Stand By Me von Rob Reiner aus dem Jahr 1986. Und das ist so ein Film, ich weiß nicht, als ich aufgewachsen bin, ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, für mich war es erstmal so ein Film, ja, der lief da mal so alle paar Monate Sonntag um 13 Uhr auf ProSieben. So, das war so, wär irgendwie so ein typischer Film gewesen, so Stand By Me. Und ja, ich habe den damals geguckt und ich wusste damals noch gar nicht, dass das ein Stephen King Film ist, also dass das auf dem Stephen King Film Buch passiert. Das habe ich jetzt viel später herausgefunden. Aber wie gesagt, er hat halt genau das schon inne, was ich gerade bei S gesagt habe. Er beschreibt diese Kinder, diese Beziehung, die sie untereinander haben, diese Freundschaft, die sie haben, die beschreibt er halt ganz gut und man kann sich halt wirklich gut in die reinversetzen. Und ich finde halt, das ist echt Kings größte Stärke, wenn er solche Charaktere in seinen Geschichten, in seinen Filmen, in seinen Büchern hat.
Will Wheaton.
Ja, mit Will Wheaton, generell, was du, wenn du guckst, River Phoenix, klar, der ist gestorben, aber auch der wäre ein Superstar geworden. Dann hast du Will Wheaton, der halt vielen durch Star Trek dann vor allen Dingen noch so bekannt wurde. Du hast Corey Feldman, der ja selber irgendwie so ein bisschen komisch wurde. Und auch Jerry O'Connell, der dann ja später auch noch sehr viele Filme gemacht hat. Der unter anderem auch den, ja genau, und Jerry O'Connell meine ich ja vor allen Dingen auch den von dir heiß geliebten Idiocracy. Ich glaube, da ist er ja auch die Hauptrolle, wenn ich jetzt nicht irre. Genau.
Da sind schon einige dabei, ja.
Ja, deswegen, die hatten, es ist krass einfach, wie viele Leute damals mitgespielt haben in Stand By Me. Und es ist, ja, das ist für mich auch so ein Kind der Zeit. Ich meine, 86, da bin ich geboren, also der kam natürlich so gesehen ein paar Jahre, bevor ich ihn dann wirklich wahrgenommen habe. Aber ich mochte den immer. Ich fand, das war für mich, das passt halt so, das war auch für mich so ein Aufwachsfilm. Ich weiß nicht, wie hättest du den damals wahrgenommen?
Ja, der war für mich so ein Film, der lief dann immer so ein bisschen nebenbei. Also ich habe den einmal geguckt, glaube ich, so bewusst und dann lief der immer mal wieder. Also ich habe ihn öfter mal eingeschaltet, aber das ist so ein Film, da kannst du mal aufstehen und mal in die Küche gehen kurz und dann wiederkommen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich kann schon verstehen. Wie gesagt, ich habe ihn ja auch, vor allem auch so in meinem Kopf wirklich so als diesen typischen Sonntagmittag, Sonntagnachmittag-Film abgespeichert. Einfach auch, weil er damals halt immer zu diesen Zeiten lief. Ich meine, es gab da ein paar Filme. Ich habe witzigerweise letztens über so einen Film nachgedacht, weil meiner Frau und mir ist eine Schauspielerin aufgefallen und die haben uns gedacht, so, die kannten wir doch, da war sie ein Kind. Und dann sind wir so ein bisschen so ein Rabbit Hole reingefallen, so in so Filme, die in den 90er Jahren, so tagsüber am Sonntag liefen. Erinnerst du dich zum Beispiel noch an diesen Film Now and Then? Mit diesen vier Frauen, die jugendlich und dann auch erwachsen und so. Ich weiß nicht, wir sind dann irgendwie so in diese Rabbit Holes rein, das waren so typische 90er Sonntagmittagfilme für uns, auch sowas wie My Girl natürlich oder...
Ja, My Girl, ja, sowas.
Oder wie heißt denn der mit Tom Hanks, wo er diese Frauen-Baseballmannschaft trainiert?
Ja, das war aber mehr so RTL nachmittags.
Ja, aber halt der typische Sonntagnachmittagsfilm, ist jetzt senderunabhängig, erstmal egal. Heißt leider. American Wildcats, kann das sein? Nee, oder was ein anderer? League of the Own. Also, genau. Eine Klasse für sich, glaube ich, hieß das dann auf Deutsch. Ja, kommen wir zu einem Film,
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Mit dem habe ich sehr zweigleisige Erinnerungen. Nummer eins, ich hatte meiner Mutter im Kino gesehen, das war aber nicht ganz cool. Ich hatte es bis heute tatsächlich der letzte Film, den ich meiner Mutter im Kino geguckt habe. Und die zweite Erinnerung, die ich an diesem Film habe, ist, ich habe mir am nächsten Tag den Fuß gebrochen. An die Zeit kannst du dich vielleicht noch erinnern, wo ich dann immer mit dem Gips in die Schule kam damals. Und damals haben wir nämlich The Green Mile im Kino gesehen. Und der zählt für viele ja auch mit zu den besten Stephen King-Verfilmungen. Und ich muss sagen, ich fand den damals im Kino toll. Ich fand John Coffey, wie heißt der nochmal, Michael Clark Duncan, als John Coffey war die perfekte Besetzung. Der eindrucksvolle Typ einfach aufgrund seiner Statur. Und ich meine, mittlerweile ist er schon verstorben. Mhm. Aber ich muss halt auch sagen, ich weiß, ich möchte das, ich glaube, ich finde den heute nicht mehr so gut, muss ich leider sagen.
Ich fand den damals schon nicht so gut. Also, ja, dramatische Geschichte ist alles cool, aber der wird ja so gehypt, dass sie sagen, ja, musst du 4-5 Mal ins Kino gehen und den gucken. Nee. Muss ich nicht. Das war, ist, also ich fand ihn gut, aber ich, das ist immer so der Hype, der drumrum ist. Weißt du, dieser Moment, Momentum-Hype und das ist dann halt, das sind auch viele Leute, die heute sagen, der ist, das ist der beste Film aller Zeiten oder sowas, ne? Die haben den halt auch schon lange nicht mehr gesehen. Die haben den mindestens 50 Jahre schon nicht mehr gesehen. Das ist.
Ja, das, was ich mir halt leider mittlerweile attestieren muss, dem Film, auch wenn das, ich finde halt der, der sieht auch nicht immer hundertprozentig wertig aus. Ja, der hat diese grüne Meile, sieht ganz gut aus, will ich dem nicht abnehmen, abschreiten. Aber ich finde halt, der Film ist auch optisch teilweise nicht so schön. Also von hier noch nicht so schön gealtert, dann meinetwegen auch. Weil er, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich möchte jetzt hier auch die Green Mile nicht ansprechen. Der hat schon seine coolen Momente und es ist ja auch schön mit dem alt gealterten Tom Hanks dann da im Altersheim und sowas, mit der Maus und sowas. Also der hat schöne Momente, das will ich dem auch nicht. Und er hat auch miese Momente, wie natürlich als Arschloch Percy den Schwamm nicht nass macht. Das sind ja auch so dann so die Momente, an denen sich, an die sich alle erinnern. Aber ich glaube, heutzutage ist es einfach nicht mehr einer meiner Favorite Kings, also King-Geschichten, die verfilmt wurden. Nee, kommen wir in der Popularität, ihr merkt schon, wir haben jetzt so den Olymp so ein bisschen vielleicht hinter uns. Jetzt kommen wir aber trotzdem immer noch zu so sehr bekannten Geschichten. Und jetzt kommen wir, ich glaube, das, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, es war auf jeden Fall sein erstes Buch. Also sein erstes veröffentlichtes Buch, oder ich glaube, groß veröffentlichtes Buch. Bitte, wenn ich falsch liege, schreibt Dennis auf Instagram.
Ja, genau.
Er wird sich darüber freuen.
Wir sperren immer auf Instagram.
Und das war nämlich Carrie. Gedreht von, das war doch Brian De Palma.
Jetzt muss ich ehrlich fragen, welcher? Weil es gab, glaube ich, wie viel Verfilmungen gab es denn?
Es gab einige Verfilmungen, es gab irgendwie noch einen zweiten und dritten Teil, wo man sich auch denkt, wo machst du da einen zweiten und Teil? Dann gab es ja 2013 diese Neuverfilmung mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle als Carrie.
Ja.
Und ja, Carrie, ich weiß nicht, hast du Carrie den aus Original gesehen?
Ja, jede Menge Schweine.
Ich habe bei Carrie, genau. Ich habe bei Carrie witzigerweise, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst. Der Film, der hat so einen ganz unangenehmen Ton, finde ich. Also nicht Ton wie Sound, sondern einfach so, ja, weiß ich, ich finde den Film größtenteils sehr unangenehm, was nicht nur in ihrer komischen religiös verdaddelten Mutter liegt und wie die ihre Mitschüler dann sie behandeln. Aber der beginnt ja schon mit dieser Szene. Das erste Szene im Film ist ja, wie da die Kamera durch diese Mädchendusche in der Schule geht. Du siehst die ganze Zeit Brüste, Ärsche und Schambehaarung von Frauen. Klar, das werden da Frauen gewesen sein. Die Schauspielerinnen, die werden alle in den 20ern gewesen sein. Aber im Film sollen das ja alles Highschool-Schülerinnen sein. Und dann da drin eine Carrie, die dann da mitten in der Dusche da irgendwie ihre Tage bekommt. Und ich fand das irgendwie schon von der ersten Szene an, fand ich, dass dieser Film einen ganz unangenehmen Ton irgendwie so anschlägt. Also ich kann es gar nicht genau beschreiben. Also irgendwie war mir das unangenehm. So, das ist nur eine Beispielszene. Aber es ist halt schon dann irgendwie auch so krass, wenn der Film schon so losgeht, dann weißt du auch schon genauso, ja, das hier wird irgendwie, glaube ich, nicht so ein angenehmes Ding werden.
Ja, der war allgemein ein bisschen unangenehm. Also,
ja.
Ich fand die Story, der Hintergrund und die Ernsthaftigkeit fand ich in dem Film irgendwie nicht immer so rübergebracht. Ich habe das Buch, ehrlich gesagt, das habe ich hier, ich habe es angefangen, es ist nicht so, dass ich scheiße fand. Es war aber ein ganz schöner Schinken für mich, fand ich. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, man kann dieses Buch gar nicht so richtig verfilmen. Weil, weißt du, was ich meine? Das ist.
Also ich finde schon, dass diese erste Verfilmung noch die beste ist,
muss ich ganz
ehrlich sagen.
Ja.
Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Also es ist so.
Damit. Dann ja auch noch mit dem John Travolta, der da den einen Typen spielt, der dann für das Schweineblut auch verantwortlich ist. Auch wieder immer wieder große Namen, die dann drin vorgekommen sind. Aber ihr merkt schon, wir rushen jetzt hier so ein bisschen durch die Filme, aber es sind halt einfach auch zu viele Filme, um sich jetzt, vielleicht hätten wir uns doch ein paar festlegen müssen, aber ich finde es eigentlich so ganz okay, weil so können wir uns ein bisschen mehr abdecken. Ja. Und ihr merkt schon, dass wir einfach so ein bisschen so einen Gesamteindruck geben wollen, weil es ist auch wirklich nicht so, ich möchte später vielleicht auch wenn ich jetzt hier nicht peu à peu jeden Film durchgehen werde, aber wir hatten es vorhin ja schon erwähnt, so bei It oder auch bei anderen Filmen, es gibt ja auch so einen ganzen Schwall, vor allen Dingen in den 90ern, an richtig, richtig schlechten TV-Verfilmungen von allen, ich meine, King hat ja auch gefühlt in den 80ern, 90ern geschissen, der hat ja gefühlt jede Woche ein Buch rausgeschissen und davon kamen dann auch teilweise noch so schlechte Verfilmungen.
Wobei ich sagen muss, bei King kommt, glaube ich, der größte Scheiß in den 80ern. Ich glaube, der größte Scheiß vom King-Film war so Ende 80er, Anfang 90er.
Da ja, sowas wie Langoliers und so Kram.
Ja, genau, Langoliers, manchmal kommen sie wieder oder sowas, ne?
Ja, genau,
und das war so, da auch alles. Also die viele Filme, die in den heißgeliebten B-Movie-Regal waren, ne?
Ja, das waren so viele Kings immer dabei.
Waren viele Kings dabei und die waren alle aus den 80ern so um die Ecke. Ich meine, in den 80ern kamen auch gute Filme. Ich glaube, Running Man war 80er, oder?
Ja. Bei Running Man, das kommen wir später nochmal zu sprechen, der ist ja nicht Trash, aber der macht schon Spaß. Der macht einfach Spaß.
Der ist auf keinen Fall B-Movie. Der ist also schon Trash, aber kein B-Movie. Also das... Ich glaube, die King-Scheißzeit war so Ende 80er, Anfang 90er.
Ja, da könntest du auf jeden Fall, vor allem mit diesen ganz schlechten TV-Verfilmungen. Das war halt meiner Meinung nach so, als wir aufgewachsen sind. Wir kannten halt vor allen Dingen, weil die liefen dann irgendwie gefühlt immer so nachts auf RTL 2 oder sonst was, da liefen dann immer so diese ganz schlechten TV-Verfilmungen, die dann in Amerika irgendwie da von irgendwelchen Fernsehsendern gemacht wurden. Mhm. Und die waren halt auch echt scheiße. Und wenn ich hier auf diese Liste durchgehe, Thinner, kennst du noch Thinner?
Ich wollte gerade sagen, das ist einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Tatsächlich, mit dieser rumänischen Hexe da, die ihn verflucht und wo der immer dünner wird, ne? Ja, das ist einer meiner Lieblingsfilme von ihm.
Witzigerweise, ich habe den Film damals irgendwann, wie ich es gerade schon erwähnt habe, wahrscheinlich so 2099 oder sowas, irgendwann auf RTL 2 nachts gesehen, als ich so 12, 13, 14 war. Und witzigerweise, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht warum, aber ich erinnere mich bei dem Film vor allen Dingen immer an einen Spruch von wegen so, bald kannst du wieder deinen Schwanz sehen. Das sagt ihm dann irgendeiner mal, als er immer wieder dünner wird. Und irgendwie dieser Spruch hat sich bei mir so eingebrannt. Ich weiß gar nicht warum.
Ja, also ich fand den Film klasse.
Die nächste hier in der Popularitätsranking wäre jetzt endlich... Chapter 2, skippen wir jetzt mal, was wir schon hatten. Aber jetzt sind wir bei The Monkey und der kam ja wirklich dieses Jahr und den hast du jetzt auch zuletzt gesehen. Kannst du dir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, weil ich kenne ihn jetzt nur vom Titel. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Du kannst mir auch kurz mal erklären, worum es da eigentlich genau geht. Ich sehe da immer nur diesen Affen, ich weiß nicht, ist das so ein, ich denke bei diesem, wenn ich diesen Affen sehe, immer diesen, der dann so zwei Symbols aneinander klatscht in Humas Kopf oder so.
Bloß die Trommel, der hat die Trommel. Das ist der andere Affe, der hat die Trommel. Ja, ist genau der. Ich würde jetzt gerne sagen, das, was mir genau in diesem Film gefehlt hat ein bisschen und hätte vielleicht drin sein sollen. Er hat sehr viele Effekte, also das ist so ein Spielzeugaffe, der ist verflucht, jedes Mal, wenn er trommelt, stirbt irgendjemand, ne? Dann versucht man, also ich und meine Frau haben die ganze Zeit versucht, auch wie die Filmfiguren irgendwie Regeln rauszufinden, wie er das macht und irgendwas, ne? Der und der ist betroffen, man kann sich was wünschen oder ist es genau der, an den man gerade denkt, den bringt er um oder so. Nee, der bringt einfach nur um. Du drehst und dann sagen die auch die ganze Zeit, also hinten die Uhr auf, der fängt an zu trommeln und bei jeder Schlag ist ein Toter, ne? So, meistens schlägt er nur einmal. Es sind sehr.
Aber warum drehen die es dann überhaupt?
Das ist ja gerade der Punkt. Das ist kein ernster Film. Das ist so ein Final Destination auf, ey Mann, wo ist mein Auto, ne? Die sind eigentlich, du hast schon so ein erstes Thema, Vater, der mit seinem Sohn so ein bisschen zusammenkommen will, aber da ist keine Story hinter. Die versuchen, das ist immer nur von einer Situation in die nächste und dann sterben dann ein Haufen Leute und das siehst du auch an der Endszene, ich verrate ja keinen Spoiler, weil es ist gar keine Story da. Du siehst dann in der letzten Szene, wie der Affe hat ewig oft auf diese Trommel geschlagen, so viele Leute sterben, Flugzeuge stürzen ab, ne? Und die stehen da, ja, Vater sitzt mit seinem Sohn im Auto, die gucken sich an, alle wie brennende Leute an dem vorbeilaufen. Ja, gehen wir jetzt was essen oder so, ne? So, und auf einmal kommt ein blasses Pferd, was so einen Schatten hinter sich zieht, vorbei mit so einem richtig blassen Typen drauf. Der guckt die an und reitet dann weiter. Das ist der Tod, halt, der dran vorbeireitet. Total random. einfach so vorbei. Die Todesszenen sind so dermaßen übertrieben, da wird sich Final Destination halt selbst nicht. Aber er macht Spaß halt, es ist witzig. Aber
ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der da reinzählt, aber ich weiß, dass, also, vor allen Dingen war das ja immer so ein Studentending. King hat ja immer ganz viel, vor allen Dingen so seiner Kurzgeschichten und Geschichten, immer so für $1 an Studenten abgegeben, damit die immer so Filme drehen konnten oder auch so generell so, also Geschichten, so hier. Und das klingt für mich halt, vor allem gerade immer seine Kurzgeschichten und sowas, die eigentlich jetzt keinen großen Impact hatten und sowas. Die hat er immer für €1 irgendwie einfach abgegeben, damit junge Filmemacher daraus Filme machen konnten. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass irgendwann zig King-Filme kamen, wovon viele jetzt auch nicht so gut waren. Ich weiß nicht, wenn ich mir gerade so das Monkey anhöre, was du gerade erzählst, auch mit diesem wirren Ende, dann klingt das für mich so, als wäre das so ein Dollar-Baby. Also ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht.
Ich weiß nicht, wie das Buch ist, aber ich muss sagen, es gibt King-Kurzfilme, die gucke ich mir gerne. Katzenauge. Diese mit dem Kettenraucher oder sowas, ne? Kennst du die Story, oder? Ja. Oder so, die haben Story. Ob man die jetzt mag oder nicht, aber die haben eine Story, ne? Die haben so einen Hintergrund. Das hat denn gar nichts. Man weiß nicht, wo der herkommt, was er macht, nur dass er irgendwann pisst ist und ich rede von diesem Spielzeugaffen, ne? Und ich. Das ist einfach nur Nymph von, wie heißt dieser Zombie-Film? Mit Kill of the Week. Zombie Kill of the Week.
Ach so, Zombieland.
Zombieland, ja. Nimm Zombie Kill of the Week als Film. Ohne Zombies, okay. Mit Menschen. Das war's.
Okay, es klingt nicht sehr anspruchsvoll. Dann kommen wir doch mal zu einem Film, der, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bis vor einigen Jahren war das auf jeden Fall so. Es galt halt als der einzige Horrorfilm, wo jemals eine Schauspielerin oder ein Schauspieler einen Oscar für bekommen hat. Nämlich das war Kathy Bates für ihre Rolle der Annie Wilkes in Misery. Jo. Und das ist für mich auch wieder typischerweise, ja, viele dieser Filme sind, das ist so ein typischer Film, der lief halt damals immer nachts auf RTL 2. So habe ich halt viele dieser Stephen King-Filme kennengelernt, das muss ich halt ganz einfach so sagen. Und damals war mir auch noch nicht bewusst, dass der tatsächlich auch einen Oscar gewonnen hat und so. Ich fand den immer okay. Ich habe den immer nur so fetzenweise größtenteils gesehen. Witzigerweise, eine der ersten Erinnerungen war wirklich die Szene, die den meisten bei dem Film in Erinnerung bleibt, nämlich wie sie mit dem Hammer auf seinen Knöchel einschlägt.
Ja.
Das ist einfach die Szene, die bleibt, weil die tut richtig weh. Die zieht dir durch den ganzen Körper, wenn du sie siehst.
Ist die nicht sogar auf dem Cover, die Szene?
Es gibt verschiedene Cover. Ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich ein Cover gibt, wo es so ist.
Also ich habe das, wenn ich an Misery denke, habe ich sie immer im Hintergrund, wie sie irgendwie einen Hammer hält oder so.
Ja, oder genau, es gibt dieses eine Bild, wo sie von unten so gefilmt wird und ich kann dann, oder sie einfach so, ja. Ich kenne vor allen Dingen auch das Logo mit, das Cover mit dem einzelnen Haus da in dem Wald, worum es ja letztlich dann auch geht, dass sie, und das ist ja auch witzig, weil es hier ja auch wieder darum geht, James Caan, der die männliche Hauptrolle spielt, und das ist ja wirklich auch etwas, das sich durch King-Filme, Bücher, durch alles durchzieht. Ich würde echt sagen, in fast der Hälfte seiner Bücher. Hauptrolle, Hauptcharakter männlich ist eigentlich immer ein Schriftsteller, ein Lehrer oder so. Er schreibt halt immer so aus seiner eigenen Perspektive und das zieht sich ja wirklich durch King durch wie sonst nichts. In The Shining will Jack Nicholson eigentlich ein Buch schreiben. In S ist Bill Denbrough erfolgreicher Autor oder als Jugendlicher dann. Und es ist ja wirklich einfach überall. Überall sind es immer Autoren oder Lehrer und es ist halt. Er schreibt halt vor allem auch immer gerne so dann aus seiner Sicht, sage ich mal.
Ja.
Tatsächlich der nächste Film hier in dem Popularitätsranking, sage ich mal, der überrascht mich ein bisschen, weil ich ihn auch noch nicht gesehen habe. Es ist nämlich Dr. Sleep, was ja so gesehen die Fortsetzung ist von The Shining mit Ewan McGregor als dann dem Erwachsenen gewordenen Danny, der immer noch The Shining hat. Und hier in dem Film kommen dann ja irgendwie noch so, ich sag immer, so eine Art Vampire drin vor. Aber ich habe den nie gesehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht so das große Interesse daran. Und bei mir liegt es vor allen Dingen daran, dass ich ja weiß, dass King Dr. Sleep geschrieben hat auf der Story seines Buches. Aber der Regisseur natürlich auch versucht, die Geschichte irgendwie auch so zu machen, dass die auch mit dem Original Shining irgendwie in Einklang ist, was ja eigentlich in vielen Sachen eigentlich gar nicht geht, weil The Shining geht in Kubricks Film und in Kings Geschichte an vielen Stellen anders aus.
Mhm.
Und dann denke ich mir auch so, oh, das ist ein Kompromissfilm. Und wenn ich schon denke, so bei Filmen machen Kompromissen, da kommt einfach selten was Gutes raus. Star Wars Episode 9. Und ich weiß nicht so, also ich habe einfach schon von vornherein kein großes Interesse, mir den zu geben.
Also ich habe ihn tatsächlich auf meiner Watchlist, dass ich mir den irgendwann mal angucken, weil Weltraum Jesus ist drin und da muss ich Weltraum Jesus gucken. Und Ja, sonst ist alles, was du auch sagst, ich bin auch verwirrt. Ich weiß, okay, wie geht's denn weiter? Wo, in welchen, wo bewege ich mich denn jetzt, ne? Was ist denn jetzt die Regel? Was ist denn die Vorstory? Also, wo bin ich denn hier?
Ja, genau.
Das wäre mal so ein roter Faden, wäre mal geil, ne? Oder irgendwas. Oder wenn sie sich drauf verlassen würden. Also, ich bin wie so ein Fan davon, wenn ihr einen Film macht, auf dem Drehbuch vom Autor, also auf dem Buch vom Autor, warum ist der nicht mit eingebunden, ne? Der sollte ja immer mit eingebunden sein. Und wenn der Scheißideen hat, ist das dann halt die Scheißidee. Dann macht man den Film nicht oder man macht ihn mit der Scheißidee. Es ist halt sein Ding, ne? Er sollte immer mit am Drehbuch-Ding dran sein, ne? Sonst ist es halt scheiße. Und am Ende gibt es dann immer Terre. Das hast du auch bei Witcher gehabt jetzt, bei der Serie.
Ja. Boah, der Trailer jetzt zur neuen Staffel mit nicht mehr Henry Cavill sieht so scheiße aus.
Das ist das nächste. Und ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Aber ja. Das zieht sich dann aber auch durch seine Filmgeschichte oder so durch. Und das Traurige an der Sache ist ja, wenn King mal selbst Regie geführt, ich weiß nicht, ob der Regie geführt hat oder nur erheblich
an
der
Produktion
beteiligt.
Manchmal, ne? Bei manchen. Ich guck mal kurz, was sein bester Director-Film ist.
Und die waren dann aber auch nie gut.
Ah, nee, er hat nur einen gemacht. Maximum Overdrive aus den 80ern. Ja, den habe ich, glaube ich, mal gesehen. Das ist so mit so Lastwagen irgendwie so ein Ding.
Aber ich meine, der war auch bei Langoliers ziemlich, ziemlich nah dran beteiligt bei dem Film. Ich glaube, da war,
ja.
war. Und der war halt einfach nicht gut. Der war auch schon damals nicht gut.
Ja. Ich sehe es gerade, was ich gerade meinte mit Maximum Overdrive. Das ist ein Deutsch Rea M. Und ja, den habe ich gesehen. Rea M habe ich gesehen.
Also. Ja, ist schwierig, aber ich finde, der soll dran sein, weil wenn dann irgendwann mal ein Nachfolgerfilm kommt oder irgendwas, ne, ist es erstmal, finde ich es immer sehr traurig, wenn dann der Autor steht und sagt, nee, das hat nichts mit meinem Werk zu tun und vernachlässige diesen Film und der ist furchtbar schrecklich. Und andersrum bin ich dann immer so maximal verwirrt, wenn eine Fortsetzung kommt oder irgendwas und auf was beruht denn das jetzt und ja, ich weiß auch nicht.
Ja. Ja, kommen wir jetzt beim nächsten Film, der jetzt kommt, weil wir haben den hier schon mal gebracht. Ich glaube, du hast den sogar reingebracht bei unserem 3 Jahrzehnte vor der Glotze Spezial, wo wir die einzelnen Jahre durchgegangen sind. Und ich erinnere mich bei dem Film immer so, dass Dennis damals unsere Ausführungen zu dem Film gehört hat und sich den danach einfach angeguckt hat und vom Ende genauso geflasht war, wie wir es immer waren. Und das ist ja auch ein
der
Film,
Nebel.
Bei dem King sagt, was?
Der Nebel.
Genau, The Mist, wo es King selber sagt, das Filmende ist besser als das in seinem Buch.
Ja, also, ja. das habe ich damals schon gesagt, dieses Filmende lässt mich nicht mehr los.
Das ist ja auch das Highlight des Films. Man muss ja sagen, bis dahin ist der Film okay, der ist nicht schlecht, der ist gut gemacht, der sieht gut aus, der ist ganz okay, das ist halt so ein solide
King. Übrigens sieht heute auch noch gut aus, weil die so viel gute, die haben sich auch damals schon gedacht, der wird in ein paar Jahren, wird das CGI scheiße aussehen. Weißt du, was wir machen? Filmtitel heißt der Nebel. Wir hauen da eine ordentliche Portion Nebel rein.
Ja. Und die haben einfach den Silent Hill Trick gemacht, den sie damals in den 90ern beim Spiel Silent Hill schon gemacht haben. Du siehst einfach nichts, alles ist dunkel. Und deswegen kommt ein schlechter Effekt, man sieht's ja nicht so wirklich.
Genau. Und das passt. Das ist super. Das ist echt super Ding drin. Ich habe die Serie dann auch noch gesehen. Die Serie ist scheiße. Aber der Film ist, der ist Durchschnitt. Dann kommt das Ende und der ist unvergesslich. Durch das Ende ist er einfach unvergesslich.
Das Ende brennt sich bei dir ein. Wenn du den Film geguckt hast und dann bis zum Ende geguckt hast und dann alles, du vergisst diesen Film nicht mehr. Der bleibt immer bei einem. Den vergisst du nicht mehr. Das ist einfach ein so einbrennendes Ende. Das ist einfach eins der erinnerungswürdigsten Filmenden, die es überhaupt gibt.
Mhm. Das ist auch. Also das ist auch wirklich. Wenn ich jeden, der zart beseitigt ist, mit dramatischen Szenen, den würde ich empfehlen, den bis kurz vor Ende zu gucken, bis sie wegfahren und dann einfach ausmachen. Und sich einfach
ist
sagen...
Ist vielleicht besser, wenn man es nicht miterleben möchte.
Das ist jetzt nicht ein Ende, was sich für immer einbrennt, wo man immer sagt, boah, ich hab so Bock, das nochmal zu sehen.
Vor allem nicht vielleicht jetzt so mittlerweile in unserer Situation, wo man Eltern geworden ist.
Also man denkt sich da wirklich, das ist wirklich so ein Ding... Es muss nicht gut sein, wenn man sagt, man vergisst diesen Film nicht mehr. Also es ist wirklich, aber es ist ja das, was Filme machen, Emotionen und es gibt halt breite Palette Emotionen und Das ist halt, wenn mich einer fragt nach dem Filmende, was mich unvergesslich bleibt und im negativen Sinne quasi Emotionen auslöst, dann ist es der Nebel und das wird es auch immer bleiben.
Ja. Kommen wir zu dem Film. Im Endeffekt, weswegen ich die Idee hatte, lass uns doch mal hier über King-Verfilmungen reden, nämlich über einen Film, der gerade eben im Kino läuft, noch mittlerweile, wahrscheinlich, wenn ihr es jetzt hört, vierte Woche oder so. Und zwar The Long Walk, zu Deutsch der Todesmarsch, damals als Buch rausgekommen, geschrieben von einem gewissen Richard Bachman. Damals hat halt Stephen King noch unter seinem Pseudonym ein paar Bücher rausgebracht, bei denen er sich nicht sicher war, ob der Verlag sie rausbringen würde, wenn er nicht Stephen King wäre. Aber, naja. Er hat es dann unter dem Namen raus. Mittlerweile steht auch überall drauf. Wenn du es heute das Buch kaufst, steht auch Stephen King mittlerweile groß drauf. Das haben sie dann irgendwann verworfen, das so zu machen. Und ich muss sagen, ich war halt, wie gesagt, ich war vor 2 Wochen mit Montana Person im Kino. Ich bin jetzt da reingegangen, nicht in dem Erwartung, dass ich da ein filmisches Meisterwerk sehe. So ehrlich bin ich. Ich habe, man hat ja schon einen Trailer gesehen, dass der wahrscheinlich eher ein bisschen kostengünstiger produziert wurde, da mit Mark Hamill als Major und den Jungs, die da langlaufen. Der war solide. Ich würde sogar sagen, ich hatte fast noch auf ein bisschen mehr gehofft, weil die allgemeinen Stimmen, die waren ja schon ganz, ganz passabel, würde ich mal sagen, so zu dem Film. Und ich fand den auch okay. Den kann man sich absolut geben. Wir hatten gerade schon das Thema, es gibt weitaus schlimmere King-Verfilmungen als der Todesmarsch. Vor allen Dingen so am Abend, so, wenn man mal so eine etwas hört. Der Film hat so, das ist ganz witzig, der hat halt auch dieses Thema, die gehen da, unterhalten sich. Du hörst halt im Endeffekt viele Gespräche. Der Film ist einfach nur viele Gespräche. Aber dann zwischendrin hat der so krasse. Dann halt, wenn halt mal wieder ein Junge fällig wird, weil er zu weit zurückfällt und deswegen ja, sein Ticket bekommt, so wie sie es dann in dem Film und im Buch auch nennen, dann ist er teilweise so ultra brutal. Und dann reden die wieder weiter, dann siehst du wieder jemanden auf der Straße kacken. Wirklich mehrmals in dem Film.
Wie machen die das
Und
da eigentlich? Die müssen doch gehen dabei.
ja, die kriegen dann meistens eine Verwarnung. Und wenn du 3 Verwarnungen hast und wieder eine bekommst, bist du halt tot.
Also kannst du dreimal scheißen gehen.
Für 10 Sekunden. Du kannst für 10 Sekunden, wenn du nach 10 Sekunden halt immer noch da scheißt, dann kriegst du eine zweite Verwarnung.
Ach
Also
so,
musst du
die
bei
werden
einer
dann wieder
bescheißen.
zurückgesetzt. Also du hast dann 10 Sekunden. Alter, weiß ich nicht.
Das muss ich auch sagen, das ist klar, ich meine, wenn es um dein Leben geht, dann kannst du wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr abreißen als einfach so. Aber ich bin der Meinung, der Film geht zu lange. Und damit meine ich nicht, dass die Filmlauflänge zu lange ist. Ich meine, die Strecke und die Zeit, die sie gehen, geht zu lange. Die gehen in dem Film irgendwie, dann die letzten, die bis zuletzt übrig bleiben, die gehen irgendwie 6, 7 Tage. Am Stück, ohne Schlafen.
Ach,
Und irgendwie
schlafen auch
300
nicht.
Meilen oder
Ich
so.
dachte, die machen jetzt Pause zum Pennen oder so.
Nein. Und da denke ich mir so, oh, ich glaube, das hätte man einfach ein bisschen weniger ansetzen können. Ich glaube, weil dass du, wie realistisch ist es, dass du in 6 Tagen nicht mal irgendwie 4 Pausen machst? Also, das ist schon so. Also 10 Sekunden Pausen vor allen Dingen auch nur. Also das ist schon.
Ja, also, nee. Also eben. Also ich wäre der Erste, den so abknallt. Aber auch so, ja, dann mach doch bitte. Es reicht.
Ja, manche gehen bei dem Film auch mit einem Knall, das kann ich sagen. Und wie gesagt, mit einem sehr brutalen Knall. Oh, ja, und jetzt, wenn ich schon so stöhne. Ich muss sagen, ich habe viele King-Bücher gelesen. Vor allen Dingen in meinen Teenie-Jahren habe ich wirklich viele King-Bücher gelesen. Ich war dann irgendwann mal so richtig drinne. Und jetzt kommen wir zu einer Verfilmung. Die witzigerweise, viele Leute mögen die Verfilmung. Es gibt auch viele Leute, die mögen das Buch. Ich fand die Verfilmung sogar ein Stücken besser als das Buch, weil das Buch fand ich richtig schlimm. Ich glaube, das war das schlechteste King-Buch, was ich jemals gelesen habe. Und das war nämlich das Spiel oder der Film dann halt dazu, Gerald's Game. War sehr lange Zeit auf Netflix. Ich glaube, das war damals sogar Netflix Original. Über eine Frau, die an ein Bett gefesselt ist und dann ihren Mann irgendwie wegtritt, der bricht sich das Genick, ist tot und sie liegt dann in einer Hütte gefesselt ans Bett. Und ja, niemand kann ihr helfen. Und der Film lebt ein bisschen tatsächlich dazu, weil dass sie sich dann so noch so ein bisschen so sich selber und ihren Mann so als imaginäre Figuren vorstellt, die sich unterhalten und sowas. Der hat dann noch so ein bisschen ein visuelles Schaubild. Das Buch fand ich grottenlangweilig. Den Film fand ich ein bisschen weniger langweilig, aber immer noch nicht gut. Und das ist so ein Film, wo ich echt nicht verstehe, dass viele sagen, dass die den mochten. Weil das ist einfach nicht für mich. Das ist für mich so einer von dieser Filme, so, die hätte es für mich nicht gebraucht, die Bücher hätte es, das Buch hätte es für mich auch nicht gebraucht.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, manchmal bei manchen Büchern von King habe ich mich immer gefragt, sag mal, hat der Geld gebraucht gerade oder so? Oder musste der irgendwie.
Ich glaube, der muss halt einfach schreiben. Ich glaube, der ist so. Der will halt
Ja.
einfach schreiben. Ich glaube, der schreibt halt irgendeinen Scheiß und dann am Ende macht er sich da ein bisschen was zusammen und dann ist das nächste Buch so
Ja,
gefühlt.
dann kloppen die halt Stephen King. Und dann wird's
Genau.
halt.
Ja, der nächste Film, wir sind in einem Jahr, wo extrem viel King ins Kino kommt. Wir hatten schon The Monkey, wir hatten The Long Walk, wir hatten The Life of Chuck, über den reden wir jetzt kurz drüber. Können wir nicht, weil wir haben beide nicht gesehen. Und es kommt ja dieses Jahr auch noch die Neuverfilmung von Running Man.
Ja.
Also 2025 ist ein krasses King-Jahr. Life of Chuck kann ich leider nichts zu sagen, außer dass ich ihn noch gerne sehen würde. Aber ich glaube, über den nächsten Film kannst du ein bisschen was sagen. Wenn ich mich nicht komplett irre, mochtest du den. Und das war nämlich Zimmer 1408
Den mochte ich.
mit John Cusack und Samuel L. Jackson.
Natürlich Samuel Jackson.
Natürlich.
Natürlich. Ja, ich mochte den tatsächlich. Ich weiß nicht, hast du den nicht gesehen?
Doch, ich fand ihn auch okay, aber ich glaube, ich hatte es irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich hatte das irgendwie so abgespeichert, dass du den dann doch nochmal einiges mehr mochtest als ich,
Ja, weil der
glaube ich
so
so.
out of the line war. Der war einfach so. Nicht so wie so jetzt es hier, der Horrorfilm des Jahrhunderts und bla, Hype, Hype, Hype. Der war einfach nur so: Hier ist eine geile DVD, Zimmer 1408, guck ihn hier an. Und der hat dann am Ende, der hat auch nicht gleich gesagt: Hier, Stephen King, mach es. Sondern der hat dann am Ende, hast du dich den Film angeguckt und der war cool. Und dann Abspann: Stephen King. Oh, ja. Ja, und es ist halt aber auch, wie man hätte es merken können, ne, war auch wieder Schriftsteller, ne, im Haus
Ja,
und
genau.
verfluchtes Zimmer und das war halt schon, auch der Stil war, wie soll ich sagen, es hat mich schon ein bisschen so Film Noir, weißt du, was ich meine?
Ja, ich
Dieser
weiß, was du
Filter, der
meinst.
Filter, der einfach auf allen drauf war, so ein bisschen, ne? So ein bisschen, das hat mir schon so ein bisschen was gegeben, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich mochte den wirklich.
Ich würde jetzt anfangen, nicht wirklich jeden Film hier mehr zu erwähnen. Ich würde hier einfach so ein bisschen so
Ja.
durch die auffälligeren Namen springen, weil der nächste wäre jetzt ein Boogeyman, der sagt mir tatsächlich gar nichts von 2023.
Was? Den habe
Dann
ich
kommt doch so.
gesehen.
Oh, ehrlich? Ja,
Den
dann
habe
kannst du
ich
ja noch mal was dazu
gesehen.
sagen.
Warte mal. Das war doch hier das Fieder, oder? Warte. Der Boogeyman, ja? Das war das unter Bett, oder nicht?
Das kann sein. Also, wie gesagt, mir sagt er nichts. Ich sehe gerade,
Ja,
dass Sophie Thatcher die Hauptrolle
war
spielt. Die mag ich
wieder
ja.
Night Shift. War ist wieder hier aus. Der hat auch viele. Das muss ich sagen, das fand ich immer mods interessant. Bin ich wieso immer so ein Fan von. Hat man bei einigen Halloween-Folgen schon gemerkt. Ich mag so Kurzgeschichten. Filme mit ganz vielen Kurzgeschichten finde ich mega geil. Und da hat King einige rausgebracht. Katzenauge zum Beispiel hatten wir ja schon erwähnt. Ne? Night Shift ist auch so eins. Aber aus diesen Night. Es gibt auch einen extra Film, Night Shift. Da sind die auch
Ja.
drin, die Kurzgeschichten. Aber aus diesen Night Shift-Kurzgeschichten sind teilweise auch einzelne Filme geworden. Manchmal kommen sie wieder. Kennst du den?
Ja, klar.
Der, da gibt es, glaube ich, vier Teile oder
Das
fünf
war
oder
doch vor
so.
uns einfach auch so ein Videothekenfilm. Ich weiß, damals in
Ja.
unserer Videothekenzeit, den haben wir da immer stehen sehen.
Genau, Boogeyman war da draus. Dann hier mit den Zigarettenraucher. Ich glaube, der Fluch war der nicht auch da? Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt sau viele Filme, die dann auch eins verfilmt wurden, die aus diesem Night Shift kamen. Und die fand ich, Night Shift fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja.
Wie gesagt, jetzt würde ich einfach anfangen, ein bisschen zu springen.
Ja.
Christine ist so ein Film, da habe ich auch das Buch als Jugendlicher gelesen, über das Buch, über das Buch, über das Auto, das so gesehen seinen Besitzer da so ein bisschen erstmal cool macht und dann so vor allen Dingen er oder das Auto so in seinem Namen da irgendwie gefühlt auch die Leute tötet und so. Ich würde sagen, Christine ist echt so ein Film, weißt du, es gibt auch so viele schlechte King-Remakes, aber ich glaube, den Film würde ich gerne mal in einem Remake sehen, weil wenn du den anguckst, klar, die haben das schon cool gemacht, dass sie dieses Auto wahrscheinlich da zigmal hatten, was sie dann zigmal zerbeult haben und wieder zusammengesetzt haben und sonst was. Aber ich glaube, ich würde mir von dem wirklich mal wünschen, dass der ein gutes gemachtes Remake bekommt, einfach was ein bisschen zeitgemäß ist. Ich glaube, das wird es aber nicht geben, weil wer würde sich heutzutage noch für diesen Stoff interessieren? Wahrscheinlich nicht viele.
Und andere Frage, wenn die den neu verfilmen, ist es dann Tesla? Der selbstständig fährt, also dann da ist irgendwie auch ein bisschen der Horror weg, oder?
Ja,
Also.
und das stimmt vor allen Dingen aus dieser Plymouth Fury, der es ja damals war, weil es eigentlich so ein 50er-Jahre-Auto war, was damals nicht viel wert war. Ja, find mal heute ein Auto. Heute zahlt sich dumm und dämlich für so ein Auto.
Ja, aber ich meine, allein die Storyline hat sich technologisch schon überholt, die Horrorstory. Oh mein Gott, das
Ja,
Auto
das
fährt selber
stimmt.
und bringt Leute um. Das ist ein Tesla. Das ist ein einfacher Tesla. Das ist jetzt nichts Wildes mehr.
Eine Filmreihe oder ja, noch Filme, so zwei sehr bekannte Filme, über die wir heute noch, oder auch eine sehr bekannte Story, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Friedhof der Kuscheltiere. Gilt dasselbe wie für die alte S-Verfilmung, als wir Kinder, Jugendliche waren, galt das irgendwie so als ein großes Horrorwerk, von dem man schon so oft gehört hat, irgendwie, ja. So Friedhof der Kuscheltiere. Ja, letztlich die Originalverfilmung, der Originalverfilm hat zwei, drei Szenen. Natürlich die eine Szene, wenn der Junge halt vor den Truck rennt, die ist halt krass. Und dann gibt es noch die unfassbar ekelhafte Szene mit der Achillesferse, die sich, das ist auch wieder so eine Szene, die sich einfach abspeichert im Gedächtnis, wenn man den Film geguckt hat. Aber ansonsten muss ich halt auch sagen, Friedhof der Kuscheltiere ist halt auch so ein Film, der hat halt damals von seinem Namen gelebt. Und es gab ja auch eine Neuverfilmung vor ein paar Jahren, ich glaube irgendwie so 2015 oder so, ich weiß nicht,
ja. Also ja, ganz ehrlich, aber die Szene, wo dieses kleine Mistvieh wiederbelebte kleine Mistvieh mit dem Zylinder auf dem Kopf da tanzend reinkommt, die hast du nicht mehr im Kopf.
Nicht mehr so richtig, nee.
Das war, glaube ich, es war entweder kurz vor oder kurz nach der Achilles-Szene da. Der hat er ja mit der Schere durchgetrennt, ne? Da war ja was.
Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur noch, er hat es durchgetrennt. Und das ist halt das, was einem gesagt ist.
Ich weiß nicht, ob es in der Neuverfilmung oder alten war. Da hat der so einen Zylinder aufgehabt und hat so ein bisschen so. Und da dachte ich mir, Alter, das hätte ich weggekickt, das Mistvieh. Wirklich.
Wollen wir nochmal über The Running Man reden?
Oh, ich glaube, Running Man ist eher was, was wir länger reden sollten. Weil Running Man wäre was für eine eigene Folge, wenn wir mal so 80er Jahre Schwarzenegger-Dinger oder sowas machen in diese Richtung.
80er Jahre, vor allen Dingen, das ist halt richtiger Action-Trash. Und ich mag den. Ich weiß, man kann halt beurteilen, der Film ist erstens komplett was anderes als das Buch. Das Buch ist komplett anders. Ich denke mal, dass der Film, der dieses Jahr rauskommt, ein bisschen näher am Buch sein wird. Aber ich nur mal ganz kurz angeschnitten, wir machen den nochmal größer, würde ich auch sagen. Aber ich mag den. Ich habe irgendwie einen richtig großen Softspot für den Running Man mit Arnold Schwarzenegger. Das ist so ein Film, den kann ich mir auch wirklich immer noch gerne angucken. Wusstest du, dass das geheime Fenster von King geschrieben wurde? Ich wusste es nicht und ich habe den damals im Kino gesehen.
Nicht nur das. Ich wusste auch, dass er das ein und dasselbe Buch mehrfach geschrieben hat. Warte. Ich bin wieder da. Ja, ich hänge halt jetzt was rein. Das ist Stephen King's Sarah.
Ja, das Buch kenne ich, habe ich nie gelesen.
Ja, es ist ein und dasselbe. Es ist wirklich dasselbe. Ich habe dieses Buch gelesen, also nicht komplett. Ich lese King-Bücher aus irgendeinem Grund nicht komplett. Frag mich nicht, warum. Andere Bücher ziehe ich komplett durch hier. Aber King-Bücher lese ich aus irgendeinem Grund nicht komplett. Ich weiß auch nicht, warum. Das habe ich damals so gekriegt, das hat hier auf der Seite noch einen Stempel wegen hier Fehldruck oder sowas. Deswegen hat es mir mal gekauft. Das ist aber auch schon, da waren wir mal in Braunschweig zusammen.
Ja, es kann sein.
Und da habe ich mir das Buch geholt. Das ist ewig alt, dieses Buch. Und alleine, wenn du den Quellentext liest, ist das andere hier, das geheime Fenster hieß er, ne?
Ja, genau.
Es ist genau dasselbe. Der macht das immer.
Ja. Ich glaube, er hat sich dann auf die Zeit einfach nicht mehr erinnert, was er schon geschrieben hat und was noch nicht, weil er so viele Ideen in seinem Kopf hat.
Und das ist schon wieder in Maine ein Schriftsteller.
Ja, aber das ist ja immer, Maine kommt ja, muss ja vorkommen,
ja.
Das geht ja nicht
ohne. Ja, und Schriftsteller anscheinend auch.
Ja, das stimmt. So, wir lassen mal, ey, ganz ehrlich, ich habe keine große Beziehung zu Der dunkle Turm. Ich weiß, für viele ist diese Buchreihe heilig. Wir lassen jetzt mal diese schlechte Verfilmung da mit Matthew McConaughey und Idris Elba aus. Aber kommen wir da mal zu einem Film, den ich mochte, der auch so ein bisschen so als Trash-Perle gilt. Aber ich mag den bis heute. Nämlich, es geht um den wild gewordenen Bernardiner Cujo.
Cujo, den habe ich auch hier.
Und ich weiß nicht, der ist natürlich auch ein Kind seiner Zeit. Der sieht heute auch nicht mehr so toll aus, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, der hat immer noch ein geiles Feeling mit seiner Mutter und dem Kind, die da in der Hitze in diesem Auto feststecken, der tollwütige Bernardiner da um das Auto rumstromert. Und der hat einfach, der baut eine geile Spannung auf. Ich fand das Buch gut, ich mag den Film. Also ich kann auch wenig Schlechtes über Kudu sagen. Das Einzige, was man halt dazu sagen kann, der ist halt aus heutiger Sicht, er sieht halt nicht mehr ganz so geil aus. Ist halt einfach so.
Und das ist auch jetzt nicht gerade eine Story, wo Filmstudios sagen, boah, die brauchen wir jetzt nochmal, ne? Das wird auch nicht passieren.
Genau, das denke ich auch nicht. Ein anderer Film, der den Ende der 90er, Anfang der 2000er, also genau zu unserer Videothekenzeit rauskam, ich habe den allerdings nie gesehen, aber ich weiß, dass viele den damals gesehen haben, das war Dreamcatcher.
Hab ich gesehen. Na, was, den hast du nie gesehen?
Den habe ich nie gesehen, tatsächlich, richtig.
Ich glaube, du lügst. Ich glaube, den haben wir mindestens zusammen gesehen, weil ich habe den mehrfach gesehen.
Ehrlich? Ich weiß, habe ich keine Erinnerung
doch, daran, natürlich, dass ich
den jemals gesehen
habe. Der mit den Zahnstochern, der immer die Zahnstocher drin hat. Und du hast doch sogar immer diesen Gag gemocht, den er gesagt hat. Ja, seine Mutter hat immer gesagt, die werden ihn irgendwann umbringen, aber die haben das nicht so gemeint.
Ah, jetzt, wo du das sagst, doch, das sagt mir was.
Den Film hast du gesehen, 100. Den hast du auch nicht nur einmal gesehen.
Aber wieso habe ich denn überhaupt keine Erinnerung?
Wo der auf dem Klo sitzt und dann nach dem Zahnstocher greifen will und so, und dann, weil das irgendwie im Klo eingesperrt ist. Den hast du gesehen.
Boah, das ist ja echt schlimm, was mir jetzt für meine Erinnerung für ein Streich spielt, weil ich habe den irgendwie überhaupt nicht mehr abgespeichert, gar nicht.
Das ist das viele Bier. Es schmeckt nur nicht. Es macht dich auch total kirre im Kopf.
Trink mal. Witzigerweise, wenn du jetzt nämlich gerade unsere Videotheken auslässt, jetzt kommt nämlich ein Film, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass wir den ausgeliehen haben aus der Apotheke, wollte ich schon sagen, aus der Videothek. Und ich fand den leider nicht gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und es ist nämlich der Musterschüler.
Ja, den fand ich auch nicht gut.
Über ist diesen Alt-Nazi gespielt, genau, von Ian McKellen.
Wollte ich gerade sagen, das ist der Typ, der beim Nazi Nachhilfe nimmt, ne?
Genau, und die dann auch irgendwann so ein bisschen erpressen und immer mehr. Ja. Das Ding ist ja auch schon, ich fand es damals schon so weird, dass der denn ja auch irgendwie so eine krasse Faszination dann für diesen alten Nazi und sowas hat. Und ich war damals kein großer Fan von dem Film und ich habe den seit damals auch nicht mehr gesehen. Anderer Film, den ich kurz nochmal empfehlen kann tatsächlich, ist ein bisschen so ein Mystery-Drama eigentlich mehr so ein Whodunit-Drama, ist Dolores. Auch wieder mit Kathy Bates, die dann nochmal in einem King-Verfilmung mitgespielt hat. Der fällt ein bisschen raus, weil der auch ausnahmsweise mal nur Frauen so in den Vordergrund stellt. Das ist bei King-Geschichten eher selten. Und das ist halt eigentlich mehr so ein Krimi. Es ist halt mehr ein Krimi. Ich weiß nicht, hättest du noch, wir haben es ja schon erwähnt, es gab diese schrecklichen Fernsehfilme wie Langoliers, wie, was fällt dir da noch ein?
Also zum Abschluss hätte ich noch was.
Ja, dann oder komm, ich habe ja noch ein paar, sehe ich hier, aber erzähl doch, wenn du noch über irgendwas wirklich reden möchtest, mach was lieber
so. Ja, es ist jetzt nicht so derbe Reden, es ist eher mal eine Frage an dich. Ich habe irgendwie Lust, einen Film zu gucken.
Okay.
Aber den gibt's bei keiner Streaming, außer bei Amazon, da gibt's den nicht mehr zum Leihen, nur zum Kaufen. Aber 15 Euro für so einen Fehlgriff habe ich echt keinen Bock. Ich habe 5 Euro würde ich reinhauen, mir den auszuleihen, ne? Jetzt weiß ich aber nicht, wie der ist. Und ich will mich echt nicht, also ich kenne nur ein paar Ausschnitte und das reicht mir. Ich will dieses Feeling weiter haben, ne? Weißt du, was ich meine?
Okay.
Spoiler ist mir ja, eigentlich verstehe, egal. Und das ist eine Neuverfilmung, die ist auch gar nicht so alt. Das ist Salem muss brennen.
Oh, ich hab den selber nicht gesehen. Das ist ja genau, das ist die Neuverfilmung von Salem's Lot.
Ja.
Ich habe aber gehört, dass der echt scheiße sein soll. Ich weiß, das ist bei dir nicht immer so ein Ausschlusskriterium, richtig, weil du magst auch manchmal Filme, die scheiße sind.
Ja.
Aber ich habe von der auch echt nichts Gutes gehört, von der Verfilmung. Aber ich kann es dir auch echt nicht sagen. So wirklich.
Das ist halt, der ist, glaube ich, erst ein Jahr alt oder so, ne?
Ja, der ist in 2024. Ich habe gerade mal aufgerufen hier.
Storymäßig? Zieht mich schon.
Hast du den alten mal gesehen?
Oh, ich glaube ja, aber so.
Ich habe auch kaum noch Erinnerung daran. Ja. Das ist so eins von diesen Oldschool-Stephen King-Büchern, die ich auch nie gelesen habe. Deswegen kann ich dazu auch gar nicht so viel sagen.
Ja, das ist halt auch eine Frage jetzt bei diesem Film. Also ich habe ein paar Sachen gesehen, denke mir, ja, vielleicht cool. Aber ich habe auch so wenn ich grob gehört habe, hieß es immer, scheiße. Denke ich, okay, gut. Also 15 Euro haue ich nicht rein. Aber wenn der irgendwann mal 99 Cent Aktion ist, dann ist
ich glaube halt wirklich, 15 würde ich dir auch nicht empfehlen. Wenn du jetzt sagen möchtest, du würdest ihn gerne mal für 3,99 oder so leihen, dann sehe ich das auf jeden Fall noch eher als, glaube ich, für 15 Euro, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, dann hört er vielleicht mal eine Review davon. Dann sage ich euch Bescheid, wie der war. Bestimmt scheiße.
Es ist jetzt, ich weiß nicht, ich würde dann nämlich eher so abschließend nochmal so sagen, so, ja, King war, ich würde noch nicht sagen, ob er mein absoluter Lieblingsautor ist. Und ich habe halt als Jugendlicher sehr viel davon gelesen, weil als Jugendlicher war es auf jeden Fall. Heutzutage mit einem etwas erwachseneren Blick würde ich sagen, er hat halt irgendwie so sein gewisses Publikum und ich gehörte da viele, viele Jahre zu seinem gewissen Publikum. Und auch so aus den letzten 10 Jahren, sage ich mal jetzt hier, das Attentat, das fand ich auch, war ein wirklich gutes Buch, wo es ja dann so ein bisschen um die JFK-Ermordung ging.
Ja.
Und wie gesagt, er hat halt super Verfilmungen, die vor allen Dingen größtenteils die nicht Horrorverfilmungen sind, sowas wie die Verurteilten, Stand by Me und sowas. Ich kann trotzdem nicht sagen, dass Stephen Kings Stoffe oftmals sehr gut geeignet sind für einen Film, aber er hat halt auch so dieses so gewisse etwas, er macht halt auch so viel Krams, wie das ja auch schon sagt, er schreibt teilweise über irgendeinen Scheiß, diesen Family Guy Witz mit der Lampe, wegen so, Ach, sie haben auch überhaupt keine Lust mehr, oder war es Simpsons oder South Park? Ich weiß es gar nicht mehr, aber das war, es war einfach aus allem irgendwie eine Geschichte gebastelt hat. Und vieles davon ist halt Kram, aber er hat halt manchmal auch so richtige Glücksdinger und ja, er hält sich jetzt mittlerweile seit, was weiß ich, 50 Jahren als Autor. Wahrscheinlich macht er auch nicht mehr lange, ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile
war
ist.
War da mal irgendwas, dass der blind wird oder so?
Ja, der hatte ja immer was und der war ja auch teilweise irgendwie ans Bett gefesselt und so nach seinem Unfall damals und so, der hatte ja irgendwie auch schon immer mal wieder was. Und man muss aber auch sagen, in It Chapter 2, oder S2, da hat er ja sogar noch ein Cameo, sogar einen seiner witzigsten Cameos in seiner Karriere, wenn er da dem Hauptdarsteller, Autor vorwirft, dass er keine guten Enden schreibt, also genau das, was man ihm immer vorwirft.
Ja.
Und das fand ich eigentlich auch schon ganz witzig, aber ja, da sah er doch recht gut aus, muss man ganz ehrlich sagen. Da sah jetzt noch nicht so aus, als würde er bald ins Gras beißen. Ich will ihm das hier partout auch wirklich nicht reinreden, aber ich glaube, der Allerjüngste ist er halt auch nicht mehr.
Nee, aber man hört ja, also man, er ist ja noch aktiv, man hört ja, also er ist ja ein sehr ambitionierter X-User
ja.
Und der ist ja auch ein sehr großer Kritiker von dem orangenen Typen da.
Ja, und muss man sagen, zeigt auf jeden Fall nochmal, warum ich ihn so mochte als Jugendlicher.
Ja, dat, also da hört man schon was, der haut raus.
Ich sehe gerade, er ist 47 geboren, das heißt, ja, er ist jetzt kurz vor der 80. Ja, 78 ist. Also er ist, wenn er sich noch ein bisschen hält, dann könnte er noch ein paar Jährchen machen. Kommen wahrscheinlich noch mal 20 Bücher raus in 3 Jahren.
Ja.
Gut.
Jo.
Ich würde da sagen, dann machen wir es jetzt hier auch nicht länger, als es sein muss.
Richtig. Haben wir eine gute Länge.
War es heute ein bisschen eine sehr redelastige Folge von mir, aber das kann auch mal sein. Es gab auch sehr viele Folgen. Die letzte war sehr redelastig von dir. Deswegen, es wechselt sich immer ganz gut ab. Und deswegen würde ich wieder sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Ich hatte meinen Spaß heute bei diesem Thema, was ja wirklich dann eher so ein bisschen mein Thema war. Beim nächsten Mal wird auch wieder Dennis dabei sein, sage ich jetzt einfach mal so. Und er wird es dann auch sein. Da kann er sich dann auch nicht gegen wehren. Irgendeiner fehlt immer. Diesmal war es Dennis.
Jo.
Ich sage Tschüss und ich übergebe zum Abschluss nochmal an Alex.
Ja, bevor ich mich übergebe, sage ich auch auf Wiedersehen. bis zum nächsten Mal. Und wenn es da Leute gibt, die den Zähne muss brennen schon gesehen haben und ihn abgrundtief schlecht haben, schreibt uns das auf Instagram.
Dennis freut sich drüber.
Absolut.
Macht's gut.
Filmfellas. 3 Jahrzehnte vor der Glotze.